SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
Die Corona-Impfung kommt. Hier ist der SWR1 Antworten-Podcast mit Jürgen Kurt. Können Geimpfte trotzdem das Coronavirus übertragen? Verändert der Impfstoff unser Erbgut? Wie ist es mit Nebenwirkungen? Deutschland rüstet sich für Massenimpfungen und es gibt viele Fragen. Wir haben die Antworten. Auskunft geben Professor Fred Zepp von der Unimedizin Mainz, er ist Mitglied der Ständigen Impfkommission, Landesgesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler, Barbara Römer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz und die SWR-Wissenschaftsredaktion. Corona-Impfstoffe haben einen Wirkungsgrad von 90-95%. Das ist weit höher als bei der Grippeimpfung. Aber wie lange macht uns der Impfstoff immun? Ehrliche Antwort von SWR1-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl.
Das ist noch unklar. Die ersten Teilnehmer der großen Teststudien in Phase 3, die wurden im Sommer geimpft, also erst vor wenigen Monaten. Das Unternehmen BioNTech beispielsweise wird seine Testgruppen nun weitere 2 Jahre beobachten. Andere Impfstoffentwickler, die werden das wohl ähnlich halten. Man hofft, dass der Schutz mindestens diese 2 Jahre anhält, wenn es gut geht, auch deutlich länger. Das neue Coronavirus, das ist ja glücklicherweise kein Virus, das sehr schnell mutiert, das sich sehr schnell verändert. Es verändert sich also nicht so schnell wie beispielsweise das Grippevirus, für das jedes Jahr ein neuer Impfstoff entwickelt werden muss.
Also der Impfstoff bleibt eine Weile aktuell. Wie groß sind die Hoffnungen auf den Impfstoff? Wer bekommt ihn als erstes und warum? Birgit Steinbusch hat darüber mit einem Mitglied der Ständigen Impfkommission gesprochen, nämlich mit Professor Fred Zepp von der Unimedizin Mainz.
Herr Zepp, gestern Großbritannien, ja, das waren die ersten. Und dann diese 90-jährige Britin, die geimpft wurde. Sie als Experte, guckt man sich das dann genau an, was die da machen?
Na, selbstverständlich. Das interessiert uns auch. Und wir erwarten ja, dass wir spätestens im Januar auch in Deutschland mit dem Impfprogramm beginnen können. Also insofern schauen wir uns bei unseren Kollegen und Kolleginnen in UK, in England natürlich an, wie der Start ist. Und das entspricht ja auch unseren Empfehlungen, dass man eben die am höchsten gefährdete Gruppe in der Gesellschaft, das sind die älteren Menschen, über 80 Jahre, dass man mit denen faktisch zunächst das Impfprogramm startet.
Ja, ist das eigentlich eine schwierige Diskussion, wenn Sie da so sitzen in der Runde? Jetzt die Empfehlung zuerst die Alten und mit Vorerkrankungen. Es hätten ja auch die Jungen sein können, oder?
Ja, selbstverständlich. Natürlich, sage ich mal, die Corona-Pandemie ist ein Ereignis, das uns wahnsinnig beeinträchtigt, das von dem wir zu Beginn des diesen Jahres im Prinzip uns nie haben träumen lassen können, dass unsere Lebensführung so eingeschränkt wird. Das heißt, der Bedarf ist natürlich über alle Altersgruppen sehr hoch. Man könnte jüngere Menschen in den Fokus stellen, weil sie zwar weniger schwer erkranken, aber dafür die Infektion stärker ausbreiten, übertragen. Auf der anderen Seite ist es so, ältere Menschen sind eben gefährdet, nicht nur für schwere Verläufe. Die meisten Todesfälle, die mit der Infektion assoziiert sind, sehen wir auch dort. Und deshalb führt das auch natürlich zu einer starken Belastung der gesamten Gesellschaft am Ende. Und insofern, das ist ein ethisches Problem. Da hat auch der Ethikrat mitdiskutiert. Die Leopoldina hat mitdiskutiert im Vorfeld der Entwicklung. Und wir glauben, es ist am wichtigsten, die am höchsten gefährdete Population zu schützen. Dann auch natürlich die Menschen, die diese Menschen versorgen wiederum. Und so ist, sage ich mal, die erste Priorität, also die Empfehlung, ältere Menschen und medizinisches Personal in Altenpflegeheimen Personal, das diese Menschen betreut, im ersten Schritt zu schützen. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, wenn wir eben am ersten Tag, am 1. Januar 2021 nicht für alle Menschen ausreichend Impfstoffe zur Verfügung haben.
Wir haben erste Hörerfragen. Monika Dexheimer aus Mainz schreibt, mein Mann ist Risikopatient und kommt wahrscheinlich früh dran. Was ist dann mit der Familie, mit den Angehörigen?
Ja, das stimmt. Also ich sag mal, in der Situation, in der wir ausreichend Impfstoff vorhanden haben, würden wir auch sagen, dann soll auch das Umfeld der Familie geimpft werden. Das wird wahrscheinlich angesichts des Bedarfs von ja am Ende 160 Millionen Dosen Impfstoff, die nicht auf einen Tag hergestellt werden können. Jeder Mensch braucht 2 Injektionen. Werden wir im Prinzip da differenziert vorgehen müssen. Und dann muss man sagen, wenn der Ehemann eben von Frau Dexheimer geimpft ist, dann ist er selbst geschützt und damit kann man auch riskieren, dass die Angehörigen für ihn kein Risiko darstellen. Und die dann wahrscheinlich vielleicht 3 Monate später den Impfstoff bekommen können.
Dann fragt Ralf Mannebach, ist man eigentlich sofort immun? Also es gibt ja 2 Spritzen.
Genau, es gibt 2 Impfungen oder 2 Impfdosen, die man bekommt im Abstand von 3 Wochen. Nein, ist man nicht sofort immun, weil man muss dem Immunsystem einfach Zeit geben, natürlich die Abwehrantwort zu entwickeln. Das ist auch bei einer natürlichen Infektion so. Wir kennen das. Wir brauchen 7 bis 14 Tage, bis unser Immunsystem richtig im Prinzip einen Infektionserreger abwehrt. Und das ist bei einer Impfung im Vergleich ähnlich. Wir wissen jetzt aus den Zulassungsdaten, die teilweise publiziert sind, dass bei dem Impfstoff, der als erster hier zur Verfügung ist, etwa 50% der Menschen 2 bis 3 Wochen nach der ersten Impfung geschützt sind und 1 Woche nach der zweiten Impfung nach den Daten bis zu 95%, also 9 von 10 Menschen geschützt sein sollten.
Professor Fred Zepp, Mitglied der Ständigen Impfkommission, beantwortet weitere Fragen der SWR1-Hörer. Das hören Sie am Ende dieses Podcasts. Alle 2,5 Minuten stirbt ein Mensch mit oder an den Folgen von Covid. 590 Tote an einem Tag meldet heute das Robert-Koch-Institut. Gut, dass wir auf der Zielgeraden zum Corona-Impfstoff sind. Wenn der da ist, soll es direkt losgehen. Deswegen werden gerade 31 Impfzentren allein in Rheinland-Pfalz eingerichtet. Nächste Woche sollen sie fertig sein. Trotzdem wird es am Anfang nicht genug Impfstoff für alle geben. Landesgesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler hat in SWR1 Rheinland-Pfalz gesagt:
Es werden alle Menschen im Laufe der Zeit nachher auch geimpft werden können. Also jeder, der eine Impfung haben möchte, wird diese Impfung auch bekommen. Aber diese Priorisierung ist eben jetzt zu Beginn notwendig. Und es wird eben so sein, die Älteren, die chronisch Kranken und auch die Menschen, die in diesen Bereichen der Pflege des Gesundheitsschutzes arbeiten, werden auch zu den priorisierten Gruppen gehören.
Alte und Kranke zuerst, dann die Pfleger und Ärzte. Ein ausführliches Interview mit Landesgesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler später in diesem Podcast. Noch wird gehämmert und kilometerweise Kabel eingezogen in den zukünftigen Impfzentren in ganz Rheinland-Pfalz. In Pirmasens entsteht eines in den Messehallen mit Unterstützung von Feuerwehr und technischem Hilfswerk. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Sina Weber war da.
Die große Messehalle 6 in Pirmasens ist von innen kaum wiederzuerkennen. Weiße Trennwände, wie man sie von Messeständen kennt, sind zu einzelnen Räumen innerhalb der Halle verbaut worden. Elektriker ziehen Kabel und Maler weißeln die Wände.
Hier sind die Hausmeister schon zugange, Strom, Wasser, die Leitungen, Infrastruktur wird hier momentan hergestellt. Das muss man alles koordinieren, dass die erstmal sich nicht über den Haufen rennen und dass natürlich dann später alles zusammenpasst.
Sagt Karl-Heinz Bär von der Pirmasenser Feuerwehr. Er ist einer von 2 Impfkoordinatoren und damit verantwortlich, dass alles läuft. Die Räume, in denen die ärztlichen Beratungen stattfinden, sind inzwischen fertig. Das technische Hilfswerk hat sie aus Sperrholzplatten so gebaut, dass sie schalldicht sind. Sven Böhling ist der Ortsbeauftragte des THW Pirmasens.
Insgesamt 200 laufende Meter Wände gebaut, mit Dämmung, mit Verplattung, allem drum und dran. Wir haben morgens um 8 angefangen. Um 21.30 Uhr, 22 Uhr haben wir die Arbeiten dann beendet.
Und es geht immer weiter. Die Räume stehen soweit, der Ausbau hat begonnen. Neben den Arztzimmern sind auch die 12 Impfkabinen schon gut zu erkennen. Das so schnell hinzubekommen, war nicht einfach, erzählt Karl-Heinz Bär.
Eine Bürokraft war nicht nur am Telefonieren, Kataloge wälzen. Zum Beispiel bei Holz haben wir bei etlichen Herstellern, Großhändlern und so weiter angefragt, die Masse an Teilen hat keiner auf Lager und da mussten wir auf mehrere Hersteller, Händler zurückgreifen und teilweise waren das mehrere Lieferungen am Tag.
Am Freitag soll alles fertig sein, damit am Wochenende der Testlauf im Pirmasenser Impfzentrum beginnen kann. Bis dahin müssen unter anderem noch Fußböden verlegt und die Räume eingerichtet werden. Und so lange haben Karl-Heinz Bär und die Handwerker noch einiges zu tun.
SWR1-Reporterin Sina Weber. Der Impfstoff kommt und alle stehen Schlange. Nein, ganz so ist es nicht. Es gibt auch die, die noch skeptisch sind.
So ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich beim Impfen schon. Ich will erst mal abwarten, ob einem ein 4. Arm oder was wächst.
Nee, also für das Impfen bin ich gar nicht. Man weiß noch nichts Genaues über die Langzeitfolgen und da bin ich im Moment noch nicht so dafür.
Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer wird wohl der erste sein, der bei uns zur Verfügung stehen wird. Die EU-Kommission entscheidet über die Zulassung. Die Expertise kommt von der Europäischen Arzneimittelagentur und überwacht werden die Studien und die Qualität des Impfstoffs vom bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut. Wir haben heute viele Fragen der SWR1-Hörer im Programm beantwortet und viele Antworten finden Sie auch zum Nachlesen auf swr1.de. Eine sehr interessante Frage ist diese. Können Geimpfte, obwohl sie selbst immun sind, trotzdem noch den Corona-Erreger weiter übertragen? Die Antwort? Jein, sagt Pascal Kiss aus der SWR1 Wissenschaftsredaktion.
Mehrere Studien, unter anderem mit Affen, liefern zumindest Hinweise zu der möglichen Schwäche der aktuellen Impfstoffe.
Also es gibt aus den Tierexperimenten keinen guten Hinweis darauf, dass wir wirklich eine sterile Immunität, wie wir sagen, erreichen können. Das würde bedeuten, dass bei Kontakt mit dem Virus gar keine Infektion stattfindet. Sofort ist die Immunantwort da.
Sagt Professor Klaus Zichotek vom Paul-Ehrlich-Institut. Obwohl ein Teil der Affen geimpft wurde, haben Forscher in der Nase der geimpften Tiere genauso viele Viren gefunden wie bei den nicht geimpften. Doch die Affen haben im Versuch vergleichsweise viele Viren direkt in die Nase bekommen. Wahrscheinlich viel mehr als bei einer natürlichen Infektion. Noch ist also unklar, inwiefern sich die Hinweise aus den Tierversuchen unter Laborbedingungen wirklich auf den Menschen, auf die Praxis übertragen lassen. Erst in den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob Geimpfte andere Menschen anstecken können. Und genauso ist es schon mal gekommen. So konnte der erste Impfstoff gegen die Kinderlähmung nur die Geimpften vor der Krankheit schützen, eine Ansteckung jedoch nicht verhindern. ExpertInnen vom Robert-Koch-Institut halten das auch beim Coronavirus für denkbar. Der Geimpfte könnte dann ansteckend sein. Aber wahrscheinlich nicht mehr so stark wie ohne Impfung, sagt Klaus Zichotek vom Paul-Ehrlich-Institut.
Wir gehen davon aus, dass bei einer Verminderung der schweren Verläufe doch zumindest auch eine Reduktion der Viruslast in den oberen Atemwegen passiert.
Weil diese Frage frühestens in einigen Monaten beantwortet wird, müssen Geimpfte laut ständiger Impfkommission auch weiterhin Masken tragen und sich an Abstands- und Hygieneregeln halten. Sollten die aktuellen Impfstoffe tatsächlich nicht vor Ansteckungen schützen, könnten andere Impfstoffe auf lange Sicht vielleicht einen kompletten Impfschutz ermöglichen. So werden weltweit zum Beispiel gerade mehrere Impfstoffe entwickelt, die über den Mund oder die Nase verabreicht werden können. So könnte eine Infektion besser simuliert werden und Ansteckungen vielleicht vermieden werden.
SWR1-Redakteur Pascal Kiss, die Impfung per Nasenspray, die wird noch etwas dauern. Vorhin haben wir gehört, wie in Pirmasens die Vorbereitungen für das Impfzentrum laufen. Nächste Woche wird es fertig sein. Wie gut liegt Rheinland-Pfalz im Plan? Birgit Steinbusch hat dazu mit Landesgesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler gesprochen.
Also wir sind sehr gut vorbereitet, was die Errichtung der Impfzentren in den Kommunen angeht. Und es ist aktuell so, dass wir 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz haben werden mit 36 Impfstraßen. Und wir werden zum 15. Dezember dann auch Impfbereitschaft melden können.
Und die können das alles kühlen, diese minus 70 Grad, die wir da brauchen?
Also das ist in den Impfzentren nicht erforderlich. Wir werden den Impfstoff zentral lagern, weil er eben in der Tat extrem hohe Anforderungen an die Kühlung, an die Lagerung stellt. Und wir werden dann jeweils die entsprechenden Impfdosen mit Transportlogistikunternehmen immer verteilen und kann dann direkt dort vor Ort verimpft werden.
Dieser Impfstoff ist ja extrem begehrt. Notfalls soll ja auch die Polizei die Transporte durch Rheinland-Pfalz schützen. Wie sieht es mit der Sicherheit aus?
Also es ist natürlich wichtig, dass auch die Sicherheitsaspekte dort mit berücksichtigt werden. Die Impfzentren selber werden Sicherheitsdienste vor Ort beauftragen. Das erfolgt durch die Kommunen vor Ort. Und sicherlich wird auch der Impfstoff dort, wo er gelagert wird, auch entsprechend bewacht werden. Und die Transporte müssen Sie sich vorstellen wie Geldtransporte. Also das sind schon Sicherheitstransporte, aber von Polizeieskorte ist da nicht die Rede.
Gucken wir mal auf eine mögliche Impfstrategie. Darüber wollen Sie ja auch morgen im Landtag beraten. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts hat da schon einen Vorschlag gemacht. Also so die Punkte, wer ist besonders gefährdet, wer arbeitet in welchem Beruf. Wird das bei uns auch so laufen in den Kategorien?
Also da muss man gucken, es wird noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehen, um alle, die jetzt vielleicht auch in der Empfehlung allein schon drin sind, zu impfen. Das heißt, es wird auch nochmal innerhalb dieser Empfehlung zu Priorisierung kommen. Und auch das ist ganz wichtig, dass das ein Bewusstsein in der Gesellschaft geschaffen wird. Bei wem ist jetzt die Impfung als erstes wirklich vorrangig nötig, um Leben zu schützen? Es werden alle Menschen im Laufe der Zeit nachher auch geimpft werden können. Also jeder, der eine Impfung haben möchte, wird diese Impfung auch bekommen. Aber diese Priorisierung ist eben jetzt zu Beginn notwendig. Und es wird eben so sein, die Älteren, die chronisch Kranken und auch die Menschen, die in diesen Bereichen der Pflege des Gesundheitsschutzes arbeiten, werden auch zu den priorisierten Gruppen gehören.
Die Impfstrategie in Rheinland-Pfalz, dazu Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler im SWR1-Gespräch. Nächste Woche Dienstag sollen die Impfzentren in Rheinland-Pfalz fertig sein. Dann fehlt nur noch der Impfstoff. Und die, die den Impfstoff spritzen sollen, das sind nicht nur die Ärzte in den Impfzentren, das sind auch Hausärzte, die zum Beispiel in die Pflegeheime gehen sollen. Allgemeinmediziner sind es aber auch, die entscheiden, wer zur Impfung berechtigt ist. Am Anfang, wenn der Impfstoff noch knapp ist. SWR1-Moderator Frank Jentscher hat darüber mit Barbara Römer gesprochen. Römer ist Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz.
Nach den Plänen des Bundesgesundheitsministers Spahn kommt ja eine neue Rolle auf die Hausärzte zu. Sie sollen Patienten mit Vorerkrankungen dies per Attest bescheinigen, damit sie ihren Anspruch auf eine Impfung nachweisen können. Nach welchen Kriterien soll das ablaufen?
Also das möchten wir in den Hausarztpraxen auf keinen Fall umsetzen und hatten wir auch im vergangene Woche mit dem Ministerium hier auf Landesebene auch explizit so besprochen, weil wir darin ein Riesenproblem sehen. Der Impfstoff ist ja zu Beginn nicht in ausreichender Menge vorhanden. Das heißt, wir werden die Situation zu Beginn haben, dass Patienten, die aus der gleichen Anspruchsgruppe kommen, nicht alle sofort geimpft werden können. Es muss innerhalb dieser Gruppe dann nochmal einfach eine zeitliche Abfolge geben. Und diese wirklich konfliktbeladenen Gespräche dürfen nicht in den Hausarztpraxen laufen, weil sie einfach das vertrauensvolle Arzt-Patienten-Verhältnis massiv stören. Wir Hausärzte sehen hierin ganz klar die politische Verantwortung und Aufgabe, eine Priorisierung anhand von wissenschaftlichen Empfehlungen vorzunehmen. Das muss in politischer Verantwortung liegen.
Das heißt, die Gesundheitsministerin von Rheinland-Pfalz muss Ihnen klare Vorgaben machen, wer zuerst geimpft wird und wann.
Nicht nur jetzt die Gesundheitsministerin, das soll ja sogar bis auf Bundesebene auch wirklich laufen. Die sind aber nicht frei in ihrer Entscheidung. Es gibt jetzt schon klare Empfehlungen von der Wissenschaftsgesellschaft Leopoldina, vom Ethikrat des Deutschen Bundestages und von der Ständigen Impfkommission. Anhand derer Empfehlungen wir uns ja bei allen unseren Impfungen auch orientieren, die auch leiten und priorisieren. Und aufgrund dieser Empfehlung muss die Politik dann eine Priorisierung durchführen. Die ist nicht frei in der Entscheidung. Das ist natürlich auf der Basis wissenschaftlicher Empfehlungen.
Es wird sicherlich so sein, dass Menschen mit Vorerkrankungen versuchen werden, möglichst schnell in den, in Anführungszeichen, Genuss des Impfstoffes zu kommen. Ist der Impfstoff damit so etwas wie das goldene Kalb? Was erwarten Sie von den Impfungen?
Also der Impfstoff ist ein ganz wichtiger Baustein, um eine Immunisierung, also einen Schutz der Bevölkerung gegen Corona zu bekommen. Die Alternative zum Impfstoff ist zu warten, bis wir alle irgendwann einmal die Infektion durchgemacht haben. Das ist ein Zustand, den keiner von uns anstreben möchte. Das Sterblichkeitsrisiko ist einfach nicht zu tolerieren. Und wir haben nur mit der Impfung im Moment die Chance, hier einen Keil in die weitere Ausbreitung einzubringen. Und den sollten wir unbedingt nutzen.
Barbara Römer, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Vorsitzende des Hausarztverbandes Rheinland-Pfalz. Vielen Dank.
Herzlich gern.
Verändert der Impfstoff unser Erbgut? Wie ist es mit Nebenwirkungen? Sie haben gefragt und wir haben den Experten. Professor Fred Zepp ist Mitglied der Ständigen Impfkommission und hier kommen die Antworten. Professor Zepp im Gespräch mit Steffi Stronzig.
Woher weiß ich denn, wann ich persönlich dann vielleicht an der Reihe bin oder ob ich vielleicht sogar zu denen schon gehöre, die zuerst geimpft werden sollen?
Ja, da sind zunächst die älteren Menschen betroffen und jetzt kann man sagen, jeder, der über 80 Jahre alt ist, kann eigentlich erwarten, dass er angesprochen wird und dass es ihm angeboten wird. Nicht alle Menschen werden sich wahrscheinlich in Deutschland impfen wollen. Im Augenblick sagen die Umfragen, dass etwa 60% der Bevölkerung interessiert an Impfungen ist. Und es ist in der Aufgabe der Länder, das umzusetzen. Ich vermute, so höre ich es auch in anderen Bereichen, dass zum Beispiel eben in Altenpflegeheimen oder Pflegeheimen allgemein die Menschen, die dort wohnen, angesprochen werden, dass Menschen angeschrieben werden. Und dann gibt es eine Gruppe im medizinischen und Pflegebereich, also betreuende Personen, die natürlich direkt wahrscheinlich über ihre Arbeitgeber angesprochen werden.
Lassen Sie uns mal so ein Szenario durchspielen. Also ich bin benachrichtigt worden, dass ich geimpft werden kann. Wie geht's dann weiter?
In den ersten Monaten des nächsten Jahres wird es natürlich nicht für alle Menschen in Deutschland Impfstoffe geben. Alle Impfungen, die bisher entwickelt wurden, brauchen 2 Impfdosen. Das heißt, wir bräuchten 160 Millionen Dosen Impfstoffe. Das wird eine Weile dauern. Und das heißt, wir müssen am Anfang im Prinzip schauen, wie wir mit der Verteilung der Impfstoffe umgehen. Nun ist es so, der Impfstoff, der zunächst verfügbar sein wird, ist der von BioNTech hier in Mainz, zusammen mit dem Pharmaunternehmen Pfizer entwickelte Impfstoff. Der hat eine Besonderheit, dass er bei sehr tiefen Temperaturen gelagert werden muss.
Minus 70 Grad.
Das heißt, das ist auch nur an bestimmten Stellen möglich. Also das ist in Arztpraxen oder in Apotheken kaum vorgehalten, sodass die Länder aufgefordert waren, Impfzentren einzurichten. Das ist auch passiert oder passiert in diesen Tagen, auch in Mainz oder an anderen Stellen in Rheinland-Pfalz. Und dort wird man die Impfstoffe bevorraten. Und dann wird es so sein, dass die Menschen eingeladen werden, in dieses Impfzentrum zu gehen. Und dann faktisch mit einem Termin, damit es dort auch keine überschießenden Ansturm gibt. Wir wollen ja nicht große Menschenmengen erzeugen. An einem Platz wird man dann die Impfung bekommen. Und ich vermute, dass zum Beispiel in Altenheimen, dass man dort aktiv in die Altenheime hineingeht, dass also ein Impfteam sich anmeldet, abspricht, wer möchte geimpft werden und dann dort vor Ort die Impfung durchführt.
Professor Dr. Fred Zepp von der Uni Medizin Mainz ist zu Gast und wir sprechen nochmal über die möglichen Nebenwirkungen. Da hat uns diese Frage hier erreicht.
Schönen guten Tag. Mein Name ist Maria Theresia Weber. Ich wohne in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ich hätte 2 Fragen an Sie bezüglich der geplanten Impfungen. Meine erste Frage wäre, wie baut sich der Impfstoff im Körper ab? Können Nieren- oder Leberschäden entstehen? Und meine zweite Frage wäre, sind mögliche Nebenwirkungen ausreichend erforscht?
Herr Dr. Zepp.
Ja, vielen Dank. Das sind wichtige Fragen, die Frau Weber hier an uns richtet. Diese Impfstoffe, die wir jetzt zur Verfügung haben, bestehen ja aus Ribonukleinsäure, also einem Botenstoff, einem Bauplan für zum Beispiel Eiweiße. Damit unterscheiden sie sich von den Impfstoffen, die wir bisher kennen. Da stellen wir die Eiweiße ja im Labor her und verimpfen sie dann. Der Trick hier ist, dass man den Botenstoff, also den Bauplan für den Impfstoff dem Menschen anbietet und der Geimpfte oder die geimpfte Person dann den Impfstoff selber herstellt und damit ideal dem Immunsystem zeigt. Diese Botenstoffe, die sind sehr, sehr kurzlebig. In jeder meiner Körperzellen wird das in jedem Augenblick benutzt, um zum Beispiel Eiweiße oder Enzyme herzustellen. Und aus diesem Grund ist es so, dass auch der Impfstoff sehr, sehr schnell abgebaut wird. Die Kunst eigentlich ist es, ihn so stabil zu machen, dass er nicht schon in einer Sekunde verbraucht ist, sondern etwa ein paar Stunden oder vielleicht, wir gehen davon aus, dass die Impfstoffe etwa 3 bis 4 Tage verfügbar sind. Insofern entsteht dort auch kein Risiko. Es entsteht auch kein Risiko für unser Genom, denn wir können in unserem Organismus nicht RNA in DNA zurückschreiben. Das gibt es nicht in der Natur. Also insofern, sie werden einfach aufgebraucht. Und in den Studien jetzt mit Zehntausenden von Teilnehmern haben wir bisher keine Nieren- und Leberschäden gesehen. Im Prinzip ist es so, das, was man am häufigsten sieht, ist in den ersten 24, 36 Stunden eine Wahrnehmung wie eine Virusinfektion. Und das ist auch logisch, denn für mein Immunsystem ist das Erkennen von freier RNA das Signal, da kommt ein Virus vorbei. Und deshalb wird ein Interferon hergestellt und das macht mir diese Gliederschmerzen. Aber das ist üblicherweise innerhalb eines Tages weg.
Die Risikopatienten, Herr Dr. Zepp, die sollen zuerst geimpft werden. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Kann die Corona-Schutzimpfung denn für diese Gruppe auch, ja, ich sag mal, ein Stück weit gefährlich sein?
Im Prinzip würden wir das nicht erwarten. Eigentlich ist unsere Erwartung, dass gerade die Risikopatienten besonders von der Impfung profitieren. Und wir haben faktisch die Impfstoffe ja schon untersucht, ab dem 18., bei manchen Herstellern auch ab dem 16. Lebensjahr bis in die hohen Alter hinein. Und da sehen wir eher, dass im höheren Alter der Impfstoff besser vertragen wird als zum Beispiel bei einer 30-jährigen geimpften Person. Und natürlich kann man immer mal allergisch reagieren, das gibt es. Die Impfstoffe sind in so Nanopartikel verpackt. Bisher haben wir dort keine Hinweise, dass ältere Menschen ein höheres Risiko haben. Nein, sie sollten eher am meisten davon profitieren.
Wie gut wirkt der Impfstoff denn bei älteren Menschen?
Das ist eine gute Frage. In der Tat, in den Studien sind natürlich bevorzugt die Altersgruppen zwischen 18 und 60 Jahren mal untersucht worden. Aber alle Hersteller oder alle Entwickler von diesen Impfstoffen schauen natürlich auch in die ältere Population. Und da kann man sagen, es kann sein, dass er etwas schwächer wirkt als bei einem gesunden 30-Jährigen. Aber auch dort findet man eine sehr gute Wirksamkeit und insofern ist das ein gutes Konzept.
Wann merkt man, und wir müssen ja nochmal sagen, das ist ein ganz neuer Impfstoff im Prinzip, ob es es da Folgeschäden geben wird und wie würden die sich dann auch äußern in der Zukunft?
Ja gut, wir lernen immer dazu und wir lernen auch von alten Impfstoffen immer noch mal seltene Nebenwirkungen kennen. Aber es ist so, wir sind in einer besonderen Situation. Normalerweise geben wir uns 5, manchmal 10 Jahre Zeit, um einen Impfstoff zu entwickeln. Dann hat man eine lange Zeitbeobachtung. In diesem Fall haben wir eine hohe Not, einen Schutz zu erzeugen in der Bevölkerung, weil wir ganz akut mit der Pandemie belastet sind. Also insofern muss man natürlich sagen, im Juli etwa hat man angefangen zu impfen. Das Beste, was wir wissen, sind jetzt 6 Monate nach Beginn der Impfungen. Damit kennen wir die akuten Nebenwirkungen. Wir können auch sagen, biologisch ist es plausibel, dass wir nichts Schwerwiegendes erwarten, aber das kann erst die Zeit zeigen. Das muss man realistisch sehen und deshalb sind die Impfstoffhersteller, auch wenn jetzt eine bedingte Zulassung kommt, alle verpflichtet, über Jahre die geimpften Menschen nachzuuntersuchen. Und ich sag mal, ein Risiko, das einmal unter 100.000 Menschen auftritt, das werden wir dann folglich erst beobachten. Aber das ist eine wichtige Aufgabe, aber wir sollten auch nicht Jahre warten und Menschen gefährden, bloß weil wir seltene Ereignisse suchen.
SWR1-Hörer Armin Czernek aus Unzenberg im Hunsrück hat sich noch bei uns gemeldet. Wer haftet bei Impfschäden? Arzt, Regierung? Dr. Zepp?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil sie auch damit zu tun hat, wie die Menschen Vertrauen in ein Impfprogramm haben. Also grundsätzlich haftet natürlich ein Hersteller von einem Medizinprodukt, und dazu gehören auch Impfstoffe, erstmal selbst für das Produkt, das eben faktisch eingesetzt wird in der Medizin. Das Besondere aber ist, hier haben wir eine STIKO-Empfehlung. Und bei STIKO-Empfehlungen ist es so...
Die Ständige Impfkommission,
wenn die das empfohlen hat, dann sagt der Gesetzgeber, hier unterstützen wir die Menschen. Will heißen, wenn es tatsächlich zu einer Komplikation kommt, dann hat man also einen Anspruch auf Versorgungsleistungen. Auch der impfende Arzt wird dadurch entlastet. Und der Hintergrund dieser Regelung ist eben im Prinzip die Sorge, dass man bei einer Komplikation alleine gelassen wird oder sich gegen ein Pharmaunternehmen wehren muss, die Sorge den Menschen zu nehmen. Das heißt, die gute Nachricht bei einer STIKO-Empfehlung ist, man ist auch besser geschützt bei Komplikationen.
Professor Dr. Fred Zepp von der Uni Medizin Mainz ist heute Vormittag zu Gast. Er ist außerdem Mitglied der Ständigen Impfkommission. SWR1-Hörer Stefan Fischer aus Lehmen fragt, weiß man schon, wie lange die Impfung wirkt? Muss man sich wie bei der Grippe jedes Jahr neu impfen lassen?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Okay. Wir müssen natürlich verstehen, wir haben jetzt im Sommer begonnen mit den Studien zu diesem Impfstoff. Das bedeutet am Ende, wir wissen eigentlich nur über diesen Impfstoff all das, was wir in diesem Jahr in den Studien erfahren haben. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dieser Impfstoff wahrscheinlich schon mindestens 3 Monate schützt. Hoffentlich auch noch länger. Das kann erst die Beobachtung im nächsten Jahr zeigen. Muss man sich wieder impfen lassen? Ist gut möglich. Allerdings im Unterschied zu Influenza, zu Grippe, die sich ja sehr schnell in ihrer Struktur verändert und das Immunsystem immer wieder neu lernen muss, mit dem Virus umzugehen, scheint das ja bei SARS-CoV-2-Viren nicht der Fall zu sein. Also ist die Hoffnung, dass der Impfstoff doch deutlich länger hält. Man wird aber gegebenenfalls auch eine Auffrischimpfung machen müssen.
Dann hat uns diese Frage hier noch erreicht.
Mein Name ist Thomas Trabant. Ich bin aus Heistenbach, das ist in der Nähe von Dietz an der Lahn. Meine Frage wäre, ist das richtig, dass nach einer Impfung ich weiterhin mit Maske und mit Abstandsregeln durch die Gegend laufen muss? Und worin dann, wenn das so ist, der Impfschutz überhaupt besteht?
Ja, ganz wichtige Frage natürlich an Herrn Trabant. Ja, es ist wichtig, dass im nächsten Jahr zunächst mal die Masken, also die Hygieneregeln, weiter beibehalten werden. Wir müssen uns vorstellen, der Impfschutz, den Sie bekommen, wenn Sie geimpft werden, bedeutet, dass Sie nicht schwer krank werden können, dass Sie nicht auf eine Intensivstation müssen. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir nicht auf einen Schlag 80 Millionen Menschen impfen können. Mit anderen Worten, im ersten Quartal nächsten Jahres werden vielleicht 10% unserer Bevölkerung geimpft sein, 90% oder 85% sind noch gefährdet. Und das ist faktisch ein Dienst an der Allgemeinheit, dass wir die Hygienemaßnahmen so lange aufrechterhalten, bis die Pandemie wirklich unter guter Kontrolle ist.
Also das heißt, Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregelung einfach noch eine Zeit lang werden uns begleiten, auch wenn gegen Corona geimpft wird. Carolina Vassiliadis aus Bingen fragt noch, gerne wüsste ich, was passieren kann, wenn eine geimpfte Person auf eine nicht geimpfte Person trifft. Besteht dann eine Ansteckungsgefahr?
Ja, könnte noch so sein. Was wir im Augenblick wissen, ist, dass die Impfung vor Erkrankung schützt. Was wir noch nicht genau wissen, es wäre gut, wenn es so rauskommt, ist, ob die Impfung auch vor der Besiedlung des Nasenrachenraums und einer symptomlosen Übertragung des Virus schützt. Das wissen wir heute noch nicht. Das werden die nächsten Daten zeigen. Aber solange wir das nicht wissen, muss man die Vorsichtsmaßnahmen aufrechterhalten.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.